Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am 6. Januar. In der Zwischenzeit hört ihr hier jeden Tag einen Fall vom Podcast «Unter Verdacht» über Schweizer Kriminalfälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Heute «Tödliche Schläge» mit dem Sandro Benigni. Er erzählt von einer Profiboxerin, die ihren Mann soll schlagen haben, aber sagt, sie sei unschuldig. Moderiert wird der Podcast von Noah Fendt. Das ist die erste Folge von diesem Fall. Folge 2 und 3 findet ihr im Feed von «Unter Verdacht» und als Link im Episodenbeschreibung. Euch weiterhin schöne Festtage, einen guten Jahreswechsel und bis bald. Ciao zusammen.
Wir sind in Interlaken im Berner Oberland. Es ist ein Sonntag im Herbst 2020. Am späten Abend von dem 18. Oktober steigt in der Nähe von Interlaken, nämlich in Oberried am Brienzersee, eine Frau in einen silbernen Cadillac. So steht es zumindest später in der Anklage. Sie selber bestreitet das bis heute. Man kennt sie in Interlaken, man kennt sie als Kellnerin, man kennt sie als Trainerin und vor allem kennt man sie als Boxweltmeisterin. Die Frau fährt mit ihrem Auto zur Wohnung von ihrem Ehemann, Martin F. Er heisst in Wirklichkeit anders, aber wir nennen ihn in dem Podcast Martin F. Sie wartet, bis er vom Arbeiten heimkommt. Am anderen Tag findet man den Martin F. tot in seiner Wohnung erschlagen mit einem Baseballschläger.
Das ist die Geschichte von einem brutalen und blutigen Mord, wo es bis heute kein klares Motiv gibt dafür. Und es ist die Geschichte von einer mutmaßlichen Mörderin, die sagt, sie sei unschuldig, obwohl eigentlich alles gegen sie spricht. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Wir reden in diesem Podcast über Kriminalfälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt hat. Mein Name ist Noah Fendt. Ich moderiere den Podcast im Wechsel mit Sarah Spreiter. Und den heutigen Fall hat Sandro Benigni recherchiert. Er ist Redakteur im Ressort Leben beim Tagesanzeiger. Und auf seinen Recherchen hat er unter anderem die Beschuldigte im Gefängnis auf ein ausführliches Gespräch getroffen. Hallo Sandro.
Hallo Noah.
Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Der Fall, wo wir heute darüber reden, der ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Zwei Gerichte haben die Beschuldigte zwar tatsächlich schuldig gesprochen, trotzdem gilt die Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Urteil. Sandro, du nimmst uns heute mit nach Interlaken. Was ist das für ein Ort?
Interlaken liegt im Berner Oberland, zwischen dem Thunersee und dem Brienzersee. Eine kleine Stadt mit 6'000 Einwohnern. Eine spektakuläre Seen- und Berglandschaft. Es ist eines der berühmtesten Tourismusmagnete der Schweiz. Sehr viele Touristinnen und Touristen, Souvenirläden, sehr viele Hotels. Es ist so ein bisschen Glamour in den Bergen.
Der Tourismusaspekt, der hebt auch jemand anderen führen, wenn er seine Gemeinde beschreibt.
Mein Name ist Philipp Richard. Ich bin Gemeindepräsident in Interlaken seit 2021.
Wir haben auch Philipp Richard gefragt, wie er Interlaken beschreiben würde. Und er sagt,
es ist touristisch halt sehr prominent, es ist weltweit bekannt. Es hat ein sehr grosses touristisches Aufkommen. Es hat natürlich ein Ladengeschäft, es hat Restaurants, die von beiden genutzt werden, sowohl von Einheimischen wie auch von Touristen. Und das nebeneinander ist eigentlich das Interessante und Spannende da.
Der Philipp Richard, der schwärmt insbesondere auch von den vielen Restaurants in Interlaken. Und in so ein Restaurant führt das auch der heutige Fall.
Genau, das Opfer vom heutigen Fall, nämlich der Martin F., war Pächter und Wirt im Restaurant Desalp in Interlaken. Das ist ein berühmtes Restaurant in Interlaken, im Zentrum. Bekannt unter der Führung von Martin F. für seine internationale und auch einheimische Küche. Aber jemand, der das Restaurant aus eigener Erfahrung quasi kennt, ist Philipp Richard. Darum hören wir nochmal, was er dazu sagt.
Es war ein Treffpunkt für die Einheimischen. Es sind Leute mit Krawatten, mit Überhosen. Es war also sehr breit eigentlich das Publikum. Es war eines der bestgehenden Restaurants auf Platz überhaupt. Es ist für Jung und Alt, wie man so schön sagt. Und selbstverständlich auch dort Touristen angezogen, logischerweise, weil sie gehen ja meistens dort rein, wo es eben auch Leute hat. Und das Angebot ist auf das abgestimmt gewesen. Er hat dort ein Flair gehabt für das.
Philipp Richard hat übrigens gesagt, er selber hat am liebsten Wiener Schnitzel gegessen im Desalp. Du hast aber gesagt, dass Desalp geführt wurde von Martin F. als Pächter. Wer ist der Martin F.? Kannst du es ein bisschen beschreiben, Sandro?
Der Martin F. war ein 61-jähriger Mann, der nicht aus dem Kanton Bern gekommen ist, sondern aus einem anderen Gebiet der Schweiz.
Also der Martin war sehr gastfreundlich. Er war auch einer, wenn er jemanden hätte mögen, hätte er das Hemmli gegeben wahrscheinlich. Und mit guten Witze können machen mit ihm. Er hatte ein unterhaltsames Jahr gehabt.
Und was ihm glückt ist, und das ist bemerkenswert, dass er sich so ein hohes Ansehen quasi erworben hat in Interlaken, auch unter den Einheimischen.
Er war schon sehr kunstinteressiert und das hat man gemerkt, dass er dort halt auch so ein bisschen das Städtische mitgenommen hat, aber auch gewusst hat, wie man es im ländlichen Gebiet eben umsetzt.
Er hat es mit den Einheimischen wirklich gut können.
Sonst haben es einmal Aussenstehende ein bisschen schwer in diesem eingeschworenen Berner Oberländer Dorf.
Das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung behaupten, aber zumindest erzählt man sich das. Ja. Ihm ist es glücklich auf jeden Fall.
Der Martin F. ist also ein sehr geschätzter und eben in Interlaken auch bekannter Wirt in diesem Restaurant Desalp. Und wie üblich so in diesem Job, in dieser Gastrobranche, wird es am Abend, am Abend später, bis er Feuer oben machen kann. So war es auch gewesen, am Sonntagabend von dem 18. Oktober 2020. Er verlässt das Restaurant so gegen die 10 Uhr am Abend.
Genau, nach der 10, kurz nach der 10 verlässt er das Restaurant. Er geht zu seiner Wohnung, die sehr nahe ist, ein paar wenige Meter entfernt vom Restaurant. Er geht die Stege drauf, dreht den Schlüssel um im Schloss. Was er nicht weiss, ist, dass ihn in dem Moment in der Wohnung jemand erwartet.
An dem gleichen Sonntagabend steigt in Oberried am Brienzersee eine Frau in ihr Auto, in ein ziemlich edles und auch recht auffälliges Auto. Sie steigt in einen silbernen Cadillac.
Genau, laut den Ermittlungen, laut der Anklage und laut dem Urteil vom Regionalgericht und vom Berner Obergericht fährt die Frau ungefähr um 9:30 ab von Oberried am Brienzersee. Sie fährt am Brienzersee entlang nach Interlaken. Das sind etwa 10 Kilometer, 15 Minuten Fahrt. Sie parkiert das Auto irgendwo in Interlaken. Wo genau, weiss man bis heute nicht. Sie geht zum Höhenweg 115. Das ist einerseits das Restaurant deshalb, andererseits die Wohnung vom Pächter, von Martin F. Und sie geht in seine Wohnung rein und wartet dort auf ihn, bis er von seiner Arbeit heimkommt.
Sie geht also einfach so in die Wohnung, also sie hat dann wohl einen Schlüssel.
Genau, sie ist die Ehefrau von Martin F. Und sie hat einen zweiten Schlüssel zu dieser Wohnung. Die ganze Geschichte mit dem Schlüssel wird dann im Verlauf des Falls noch wichtig werden.
Sandro, der Martin F., den haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt, der beliebte Wirt vom Restaurant Desalp. Jetzt kommt hier also seine Frau ins Spiel. Und über sie möchte ich auch gerne noch ein bisschen mehr wissen. Wer ist sie?
Seine Frau ist Vivian Obenauf. Das ist eine brasilianische Boxerin. Sie ist damals 34 Jahre alt. Sie lebt seit 12 Jahren in der Schweiz. Sie ist über Interlaken und auch über den Kanton Bern aus öffentlich bekannt, weil sie im Jahr 2018 Boxweltmeisterin im Superfedergewicht geworden ist.
Superfedergewicht.
Wie schwer ist man da? Frag mich nicht. Ich interessiere mich abgesehen von dem Fall. Habe ich mich sonst noch nie für Boxen interessiert. Auf jeden Fall, es sind, weil sie relativ prominent war in dieser Zeit, sind verschiedene Porträts über sie erschienen, sind Interviews über sie erschienen, sind Artikel über ihre Boxkämpfe erschienen. Es sind sogar im Schweizer Fernsehen zwei so Dokumentarfilme erschienen. Im Sommer 2019 ein SRF-Reporter-Dokumentarfilm und im gleichen Jahr, auch im Sommer 2019, ein kurzer Beitrag in der Sendung «Glanz und Gloria».
Haben Sie schon mal von der Boxerin Vivian Obenauf gehört?
Dieser Film handelt von einer brasilianischen Einwanderin, die Schweizer Geschichte schreiben will. Vivian Obenauf ist Profiboxerin mit Schweizer Lizenz und noch viel mehr. Mutter auf High Heels, leidenschaftliche Kellnerin, gewiefte Unternehmerin, sozial engagiert. Ein Kämpferherz, Sie gibt viel dafür, ihren Traum leben zu können.
Wir haben über die spannende Persönlichkeit mehr erfahren.
Und was mir aufgefallen ist, sie ist nie eingebürgert worden. Sie ist immer Brasilianerin geblieben, sie ist nicht Doppelbürgerin gewesen, aber vor allem in der Boulevardpresse ist sie dann so quasi informell genau, eingeschweizert worden. Und so Boxgirl, und so Schweizer Boxstar, die Boxweltmeisterin von Brienzersee und so. So ist sie bezeichnet worden.
Die erfolgreiche Geschichte, die tut man dann vielleicht gleich gern für sich selber beanspruchen oder für die Schweiz beanspruchen.
Offensichtlich, ja.
Sie ist aber in dem Fall eben eigentlich keine Schweizerin, sondern Brasilianerin. Was ist ihre Geschichte?
Also Viviane Oberauf ist im Jahr 1986 geboren. Sie ist aufgewachsen in einer Stadt, Juiz de Fora, das ist in der Nähe von Rio de Janeiro, im Bundesstaat Rio de Janeiro. Und in einem Porträt mit der Schweizer Illustrierten erzählt sie, dass ihr Vater sehr streng war. Sie hat eine Schwester und einen Bruder, die früh aufstehen mussten am Morgen, sich mit kaltem Wasser waschen, Turnübungen machen und so. Ihre Mutter sei sehr religiös gewesen. Sie ist dann, hat dann rebelliert gegen ihre Familie, ist mit 13 das erste Mal geflüchtet und dann wieder zurückgekommen. Sie sei schon als Schülerin gut gewesen im Sport, also eine sehr gute Fußballerin, erzählt sie in dem Interview. Und mit 16 ist sie dann von daheim weggegangen, hat es zeitlang geschafft in einer Anwaltskanzlei als Sekretärin und hat dann mit 22, also im Jahr 2008, hat sie die Chance gehabt, um auf Europa zu kommen, hat verschiedene Länder besucht, unter anderem auch die Schweiz. Und in der Schweiz hat sie in Basel ihren ersten Ehemann kennengelernt. Es war ein Gastronom, ein Herr Obenauf, und der hat sie dann kurz darauf geheiratet.
Und von ihm hat sie in dem Fall auch den Nachnamen angenommen, den sie bis heute trägt und der gar nicht mal so brasilianisch tönt.
Genau. Und von ihm hat sie dann auch einen Bub bekommen. Sie hat sich dann allerdings nach relativ kurzer Zeit wieder scheiden lassen. Und dann war sie eine Zeit lang alleinerziehende Mutter im Berner Oberland.
Oh, es gefällt mir sehr. Ich bin sehr, sehr glücklich, in dieser Gegend zu sein, in dieser Zeit von Welt zu sein. Es ist nicht verloren. Meine Mama sagt immer, wie kannst du so in einer Art leben, wo es so ruhig und friedlicher ist? Es gefällt mir. Oh, keine Bus, keine Polizeiauto. Wirklich sehr friedlich, wenn man vergleicht mit dieser Metropole Rio de Janeiro.
Wenn ich ihr so zulasse, wie sie gegenüber SRF da aus ihrem Leben erzählt, dann finde ich so, sie tönt eigentlich recht sympathisch und vor allem tönt sie nach sehr viel irgendwie so Energie und Lebensfreude. Wie würdest du sie beschreiben?
Genau, also ich bin ja 10 Jahre Korrespondent in Lateinamerika. Ich kenne Brasilien relativ gut. Ich kenne relativ viele Brasilianer und Brasilianerinnen. Und als ich die beiden Dokumentarfilme gesehen habe im Schweizer Fernsehen, habe ich wirklich gedacht, das ist also die absolute Klischee-Brasilianerin. Mhm. Wie man sie sich vorstellt, fröhlich, optimistisch, immer gut drauf, immer gute Laune, witzig, charmant. Die Klischee, die stimmen ja häufig auch. Und auch das Klischee, Teil der Faszination von Brasilien hängt genau damit zusammen, dass das Klischee für viele Leute zutrifft. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, ob sie das bewusst inszeniert hat in diesen Dokumentarfilmen. Was sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist zumindest, dass auf dem Klischee, auf dieser Fröhlichkeit, auf dem Optimismus ein Schatten liegt.
Gerade weil über ihre Biografie ja schon auch ein Schatten liegt, reden wir heute auch recht ausführlich über sie. Zuerst möchte ich aber noch so ein bisschen bei ihrer Biografie bleiben. Du hast vorher gesagt, man kennt sie als Boxerin, als Profiboxerin. Wie kommt sie zum Boxen?
Sie erzählt, dass sie nach der Geburt vom Sohn 30 Kilo Übergewicht hatte und dass sie sich sehr daran gestört hat an dem Übergewicht und dass sie das abtrainieren wollte und darum angefangen hat zu boxen und dann gemerkt hat, wie talentiert das sie ist, wie viel Spass das ihr das macht, wie viel Erfüllung das ihr das gibt und dann hat sie eine Boxkarriere gemacht, relativ spät, also sie war jetzt schon 25 gewesen, ist im Jahr 2014 Profiboxerin geworden. Vorher ist sie noch Amateurboxerin und Schweizer Meisterin geworden. Und im Jahr 2018 war dann ihr grosser Triumph gewesen, wo sie Weltmeisterin geworden ist im Superfedergewicht und zwar gegen eine klar favorisierte Gegnerin.
Heilige Maria, Natasha Jones versus Viviane Oberauf.
Sie gewinnt gegen die Engländerin und Favoritin Natasha Jones.
Jetzt habe ich sie voll gedrückt. Buff, buff, jetzt, buff. Ich habe gesagt, ich muss gewinnen. Ich bin mit keinem anderen Gedanken gegangen. Nicht zum Geld verdienen, nicht zu einkassieren, nach Hause gehen. Ich muss gewinnen. Ich habe keine Angst vor dieser Frau. Nie einmal gehabt. Nie einmal. Und jetzt voll, buff, rein. Und schau mal hier. Ja!
Ziemlich erfolgreich also. Und du sagst eben, sie ist auch Profiboxerin. Kann sie vom Boxen leben?
Nein, auch das ist etwas Spezielles an dieser Geschichte. Es ist so eine Art ein Tellerwäscher-Mythos, aber auch nachdem der Erfolg schon eingetreten ist, ist sie immer noch gezwungen zum Tellerwäscher. Sie kann nicht nur leben von auch als Profiboxerin nicht. Und darum schafft sie in verschiedenen Restaurants als Kellnerin, unter anderem eben dann auch im Desel. Und außerdem betreut sie oder putzt sie verschiedene Ferienwohnungen in Interlaken. Und sie baut sich auch einen eigenen Box-Trainingsraum auf, nämlich Fitboxen oben auf heisst, und da gibt es verschiedene Leute Boxunterricht.
Wir geben Gas, wir geben nicht auf. Die Ladies, sie haben, komm, Frau Carmen, nein, ich schlaf, Frau Carmen. Komm, war nicht aufgeben. Nicht so denken, ich kann nicht. Ich kann das, ich will das. Pause, eine Minute, Wasser trinken, nicht vergessen, komm mal, meine Blümchen.
Und sie organisiert auch insgesamt 3 Boxkämpfe in Interlaken quasi vor eigenem Publikum mit einem grossen Aufwand, natürlich mit viel Trara, mit viel Werbung. Ja, das sind so quasi ihre Highlights gewesen in diesen Jahren.
Also sie hat etwa 3 Jobs und Profiboxerin ist sie auch noch.
Und alleinerziehende Mutter, ja.
Genau. Wie geht es ihr mit dem irgendwie ständigen Arbeiten und dann eben gefühlt 100 Jobs gleichzeitig?
Also aufgrund von dem, was man sieht in diesen Beiträgen und aufgrund von dem, was sie damals in diesen Interviews erzählt, geht es ihr gut. Sie ist, wie gesagt, sie ist dynamisch, sie ist immer fröhlich, sie will anpacken, sie will vorwärts kommen.
Man muss machen, dann schafft man etwas in das Leben. Das ist so. Das hat mein Vater mir beigebracht. Er hat gesagt, willst du etwas erreichen in das Leben, dann geht arbeiten. Willst du, dass die Leute dich gerne haben, zahl Punkte die Rechnung, sonst bist du einfach niemand.
Es ist so eine Art, oder es scheint, muss man sagen, eine Art glückliche Integrationsgeschichte. Frau, die eben aus einem fernen, exotischen Land kommt, ins Berner Oberland, Schweizer Provinz, und schafft dort etwas und bringt etwas zustande. Sie verbindet das Ganze auch noch mit einem gewissen Glamour. Sie hat 2 relativ, sagen wir, spezielle Autos. Einen haben wir schon erwähnt, ein Cadillac Xander ist ein Chevrolet. Und sie hat ein Haustier, nämlich ein Königspython. Das hat jetzt auch nicht gerade jede.
In dieser Provinz, wie du gesagt hast, in Interlaken, dort lernt sie ja dann auch ihre neue Ehemann kennen, wieder ein Gastronom.
Ja, genau, das ist eben der Martin F., Wirt und Pächter vom Desalp. Er ist fast 30 Jahre älter. Sie heiratet im Januar 2020 und man kann sich vorstellen, das gibt natürlich dann auch zu reden.
In so einem Dorf wie Interlaken redet man schon über das.
Ja, fragt man sich natürlich, wieso. Und das, also ich bin ja dann in Interlaken und habe mit verschiedenen Leuten geredet und die haben sich zum Teil so leicht ironisch gesagt, ja, er hat eine junge Ausländerin geheiratet, einen zweiten Frühling erlebt und so weiter, klar. Aber zumindest gegen aussen treten sie auf als glückliches Paar.
Ich höre schon den Dorf-Gossip in Interlaken. Sie sind also ein Ehepaar, aber warum wohnen sie eigentlich nicht zusammen? Du hast ja gesagt, sie ist von Oberried am Brienzersee in Wils auf Interlaken gefahren.
Ja, das ist dann einer der umstrittenen Punkte in dem ganzen Fall. Wie gut hat die Beziehung wirklich funktioniert? Sie behauptet, es habe gut funktioniert und sie behauptet auch, dadurch, dass sie in verschiedenen Wohnungen leben, habe ich nichts damit zu tun, dass sie irgendwie Streit haben, sondern es ist ganz einfach deshalb, weil ihr Sohn sich in Oberried besser integriert gefühlt hat in der Schule und mit seinen Gespändli als in Interlaken. Während dem Prozess stellt sich dann raus, oder gibt es zumindest Behauptungen von der Ermittlungen, von der Staatsanwaltschaft, dass in Tat und Wahrheit die Ehe schon kurz nach der Heirat zerrüttet ist und dass sie darum auseinandergezogen sind.
Was man über ihre Beziehung, über ihre Ehe aber sicher weiss, ist, dass sie an dem 18. Oktober 2020 ein ziemlich abruptes Ende findet.
Ja, nicht nur ein abruptes Ende, sondern vor allem auch ein brutales Ende. Der Martin F. kommt nach dem Arbeiten heim. Es ist etwa 22:30. Laut Urteil wartet dort Vivian oben auf ihn. Sie greift ihn sofort an mit einem Baseballschläger. Sie schlägt auf ihn ein. Man muss sagen, sie prügelt ihn richtig gehend zu Tod. Mit einer unglaublichen Brutalität. Und das ist jetzt ein Gewaltexzess, der wirklich in einem natürlich diametraler Gegensatz steht zu dem, was man vorher von ihr gesehen hat in diesen Medienberichten und in diesen Dokumentarfilmen.
Das war die Folge 1 vom Fall «Tödliche Schläge». Und so geht es nächste Woche weiter.
Etwas vom Erschreckenden an diesem Fall und an dieser Tat ist die Brutalität, mit der sie ausgeführt worden ist.
Wir fragen uns, wieso wird Martin F. mit so einer Brutalität erschlagen? Was fällt bei den Ermittlungen auf, zum Beispiel unserer Expertin, der Forensikerin Mai Bailey?
Viele Verletzungen im Gesicht und am Hals sprechen dafür, dass es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben hat.
Martin F., seine Ehefrau, Viviane Obenauf, beharrt darauf, dass sie unschuldig ist. Was, wenn das stimmt?
Was ihr Anwalt sagt, ist, dass zum Zeitpunkt der Tat auch in den Tagen vor der Tat Leute ums Restaurant herumgeschlichen sind, dass zum Teil Autos deparkiert worden sind.
Folge 2 und 3 von diesem Fall gehören dir exklusiv mit einem Abo vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung, der Basler Zeitung oder von einem anderen Tamedia-Titel. Ein günstigeres Abo, speziell für euch Hörerinnen und Hörer, gibt es auf podcast.tagesanzeiger.ch. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Zu diesem Podcast gibt es auch einen Newsletter. Man kann den abonnieren unter tagesanzeiger.ch/crime. Macht das doch, dann kommt ihr jedes Mal eine Nachricht über, wenn eine neue Folge draus ist. Und dort schicken wir euch immer auch noch andere spannende und aktuelle Crime-Fälle mit. Den Link dazu den findet ihr auch noch in den Shownotes. Recherchiert und erzählt hat der Fall Sandro Benini. Produzentin von dieser Folge ist Sarah Spreiter. Sounddesign hat Tobias Holzer gemacht. Tina Huber und Mirja Gabatuller sind für Redaktion und Planung zuständig. Mein Name ist Noah Feld. Habt ihr Kritik, Lob oder auch Fragen zu dem Fall? Dann schreibt uns doch ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.